Hallihallo und herzlich willkommen wieder mal hier zu den Mediennachrichten, die allwöchentlich für Sie hier am Mittwoch hineinschneien ins tagesaktuelle Magazin. Diese Woche geht es um Videoüberwachung, damit werden wir gleich starten. Genauer mit auch kritischen Interventionen zu Videoüberwachung, was da derzeit in Berlin zu diesem Thema los ist. Später soll es dann noch darum gehen, warum Ismail Küpeli, ein deutsch-türkischer Journalist, sich aus den sozialen Netzwerken vorerst zurückziehen will. Später geht es dann um das, was immer noch Provider davon abhält, freies Internet zur Verfügung zu stellen. Und wir starten, wie schon angekündigt, mit Berlin. Schon seit letztem Jahr ist bekannt, dass die Videoüberwachung hierzulande massiv ausgeweitet werden soll. Das ist der Plan. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der hat dies schon letztes Jahr angekündigt. Besonders in Berlin gibt es immer mehr Bemühungen für die Ausweitung von Videoüberwachung. Aktuell steht ein Pilotprojekt am Berliner Südkreuz an, wo schon in wenigen Wochen die ausgiebige Kameraüberwachung starten soll. Aktivisten und Datenschützer kritisieren schon jahrelang die Ausweitung von Videoüberwachung. So auch der Verein Digital Courage. Kerstin Demuth von Digital Courage erzählte uns von der Überwachungsmaschinerie, die derzeit in Berlin passiert.
Genau beziffern ist immer sehr schwierig, weil es nämlich täglich mehr Kameras werden. Aktuell sollen das um die 15.000 sein, die in Berlin den öffentlichen Raum beobachten und davon über 13.000 in Bahnhöfen der Deutschen Bahn. Die Bahnhöfe der BVG sind auch alle überwacht. Wie viele Kameras das genau sind, wissen wir nicht, aber es sind eben 173 U-Bahnhöfe, die alle mit Kameras ausgestattet sind. Und meiner Wahrnehmung nach ist das auch so, dass das in den anderen Städten, in anderen Verkehrsbetrieben ebenfalls Usus ist. Man hat sich nur schon allzu sehr an die Warnschilder gewöhnt und nimmt das teilweise gar nicht mehr richtig wahr.
Ja, Berlin ist also voll mit Kameras. Was sage ich? Ganz Deutschland ist voll mit Kameras. 80% der Fahrgastströme auf deutschen Bahnhöfen wird videoüberwacht. Und dennoch will die Deutsche Bahn weiter noch mehr in die Videoüberwachung investieren. Dazu startet im zweiten Quartal dieses Jahres, also schon in wenigen Monaten, ein Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz. Dort werden Menschen demnächst umfassend überwacht mit Kameras.
Es handelt sich da ja um so eine Art Versuch von Innenministerium und Deutsche Bahn in Kooperation miteinander. Und die Kameras, die dort installiert werden, sollen einerseits vernetzt sein. Also da werden Daten an die Polizei gesendet die ganze Zeit. Und die Gesichts- und Gestenerkennung dient eben dem, dass man gleichzeitig mit Datenbanken abgleichen kann durch Gesichtserkennungssoftware. Und Gestenanalyse reicht tatsächlich auch aus, um Menschen einerseits klar zu identifizieren. Und was da die Intention ist, ist damit auch bestimmte Verhaltensmuster zu erkennen, die zum Beispiel Liebe an den Tag legen. Aber wir haben da starke Zweifel, dass das so gut funktionieren wird.
Zwei Fragen bleiben hier dabei noch offen. Mit welchen Datenbanken können die biometrischen Daten überhaupt abgeglichen werden? Dazu kommen wir hier gleich. Die nächste Frage betrifft noch die genauen Verhaltensweisen, die da als alarmierend angesehen werden. Wie muss man sich also demnächst am Bahnhof Südkreuz verhalten, um von der Bundespolizei belästigt zu werden? Ja, der Journalist und Datenschutzaktivist Matthias Monroy, der meint dazu Folgendes.
Na, die Forschung, die es gegeben hat, unter anderem auch auf EU-Ebene, wo sich auch deutsche Firmen beteiligt hatten. Also ich erinnere an das Forschungsprojekt INDECT, was relativ bekannt war, als das lief vor einigen Jahren, wo dann zum Beispiel die Polizei vor Beginn des Forschungsprojekts gefragt wurde, die bedrohlichen Situationen mal zu definieren, nach denen dann gesucht werden soll. Und da wurde dann zum Beispiel genannt, plötzliches Rennen auf dem Bahnsteig oder Herumlungern an irgendwelchen markierten Orten, ne? Zum Beispiel an irgendwelchen Ecken oder sowas oder auch in Parks beispielsweise oder auch auffällige Bewegungen, die man vor einer Wand macht, wo man dann daraus schließen könnte, dass da ein Graffiti gesprüht wird. Also das sind alles so relativ einfach per Algorithmus definierbare Bewegungen, die dann die Kamera automatisch erkennt, und so erspart man sich halt die Monitore permanent beobachten zu müssen.
Also fangen Sie demnächst bloß nicht am Berliner Südkreuz vor einer Mauer an zu winken, dann kann das ganz unangenehm für Sie werden. Aber nicht nur die umfassenden Bewegungsprofile der geplanten Videoüberwachung am Berliner Südkreuz sind problematisch, auch die besonders sensiblen biometrischen Daten werden natürlich erfasst.
Der Plan ist eben, das abzugleichen mit irgendwelchen Datenbanken, wo Lichtbilder hinterlegt sind. Und im Moment dürfte das vermutlich Inpool sein, also die große Verbunddatei, wo die Polizeien der Länder auch angeschlossen sind. Und dort macht das BKA dieses Verfahren im Moment schon, aber eben nicht automatisiert. Das funktioniert also so, dass wenn die Polizei ein gutes Foto eines Verdächtigen hat oder auch einer Person, die meinetwegen ihren Namen nicht preisgeben will, dann kann man eben das biometrische Foto dieser Person abgleichen mit der Inpool-Datenbank. Das wird seit Jahren auch praktiziert. Und ich denke, die Inpool-Datenbank wäre eine, wo dann der Abgleich vorgenommen würde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dann eine eigene Datenbank eingerichtet wird zu Personen, die entweder gesucht werden oder die auch heimlich verfolgt werden sollen. Also sowas gibt es auch. Also zum Beispiel im Schengener Informationssystem, das ist die europäische Fahndungsdatenbank. Da sind eben Personen unter anderem hinterlegt, die nicht festgenommen werden sollen und die von einer Kontrolle auch nichts merken sollen, aber wo man wissen will, wo haben die sich aufgehalten, wo haben die eine Grenze übertreten oder wo wurden die mal in der Polizeikontrolle festgestellt. Und auch das Schengen-Informationssystem erhält jetzt eine Funktion zur Gesichtserkennung.
Die Bundespolizei hat also tatsächlich viele Daten zum Abgleich. Und vermutlich wird sie ja bei einer Ausweitung der Videoüberwachung an immer mehr Personendaten auch gelangen. Jedenfalls unterstelle ich an dieser Stelle mal, dass die Bundespolizei auch an Personendaten kommt im Zuge der Überwachung per Video an Bahnhöfen. Und Überwachung, das ist ja auch die Intention des Unternehmens am Berliner Südkreuz. Für die Bundespolizei werden zudem immer mehr Gesetze auf den Weg gebracht, also für die Überwachung durch die Bundespolizei. Das berichtete uns vor wenigen Monaten die Journalistin und Netzaktivistin Anna Biselli.
Die Videoüberwachung von Polizeien ist jeweils länderweise geregelt in den Landespolizeigesetzen. Und da zeigt es eben auch, dass jetzt das Bundespolizeigesetz, das ja Videoaufnahmen zum Beispiel bei der Deutschen Bahn genehmigt, dass das jetzt quasi mehr oder weniger angeglichen werden soll oder andere Ländergesetze an dieses Gesetz angeglichen werden sollen und wir einfach eine bundesweite Bestrebung sehen, der Polizei selbst mehr Videoüberwachung zu erlauben. Was ein Problem ist, da die Polizei ja jetzt schon Zugriff auf die Videoaufnahmen von Verkehrsverbünden, von Privaten bekommt, wenn sie die eben braucht. Nur kann sie dann eben auch von sich aus diese Überwachung durchführen.
So viel zu den sich immer weiter ausweitenden Befugnissen der Bundespolizei hier in Deutschland, an ihre Daten zu gelangen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die rudert derweil in eine ganz andere Richtung. Da werden biometrische Daten als besonders sensible Daten auch anerkannt. Die Erfassung solcher Daten soll daher ab Mai nächsten Jahres, dann wenn eben die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, verboten sein. Ein paar Ausnahmen sind in dieser Grundverordnung dann doch noch festgelegt. Der Betroffene muss ausdrücklich eingewilligt haben in die Videoüberwachung oder die Identifizierung kann aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erfolgen. Ob diese vage Formulierung für flächendeckende Videoüberwachung an Bahnhöfen in Zukunft herhalten muss, das bleibt wohl abzuwarten. Kerstin Demuth, die meint dazu Folgendes.
Also die Datenschutzgrundverordnung tritt ja auch erst seit 2018 in Kraft. Die halten wir auch insgesamt für sehr gelungen. Sie ist natürlich nicht perfekt, aber sie hat immerhin ihren Namen verdient, dass sie sich Datenschutzverordnung nennen darf. Dass biometrische Daten hochsensibel sind, ist für uns total klar. Und wir glauben eher, dass es da an der Durchsetzung mangelt, gerade weil im Innenministerium eben auch ein Minister sitzt, der häufig dann eben eher ein Sicherheitsempfinden herstellen will durch mehr Überwachungsmaßnahmen, als nachhaltig tatsächlich was für Sicherheit zu tun. Also wir glauben eher, dass die Überwachungsgesamtrechnung eigentlich schon lange voll ist und es eigentlich nicht legitim ist, da jetzt die komplette Bevölkerung Video zu überwachen. Und da muss man auch sehen, dass viele Kameras, die heute schon hängen, tatsächlich nicht rechtmäßig sind. Also wenn öffentlicher Raum überwacht wird, muss da immer auch ein Verantwortlicher benannt sein. Und das wird teilweise überhaupt nicht eingehalten.
So viel zu rechtlichen Grenzen und was die tatsächlich bringen. Alles Weitere in dieser Hinsicht müssen wir wohl leider abwarten. Nun bleibt uns hier in den Mediennachrichten nur noch ein viel genutztes Argument zu widerlegen, die Sache mit der Sicherheit. Das ist ja das Argument, was das alles hier rechtfertigen soll. Ihre Sicherheit soll gewährleistet werden. Anna Biselli spricht über gefühlte Sicherheit im Folgenden und was davon dann nach wissenschaftlicher Prüfung faktisch übrig bleibt.
Ich glaube, in der Bevölkerung fühlt sich durch Videokameras niemand substanziell sicherer. Das heißt, selbst wenn es Videoüberwachung gibt, verhindert die ja keine Straftaten. Das ist ja ein, ja, sag ich mal, populistisches Argument, dass man damit Straftaten verhindern will. Aber es haben halt Studien gezeigt, dass allein durch die Existenz von Videokameras Straftaten nicht verhindert werden. Man hat höchstens im Nachhinein die Möglichkeit, durch eben die Auswertung dieser Bilder nochmal zu schauen, was genau passiert ist. Aber selbst da ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, dass zum Beispiel Untersuchungen aus London gibt, sozusagen der Hauptstadt der Videoüberwachung, dass da der Metropolitan Police Service gesagt hat, dass nur eine von 1000 Kameras, die dort hängen, überhaupt irgendwann mal helfen kann, ein Verbrechen aufzudecken. Aber für die Sicherheit, das heißt dafür, dass Straftaten geschehen, bringen diese Kameras nichts. Das haben wir auch in Berlin gesehen. Da gab es 2007 eine Studie, die angefangen wurde, als begonnen wurde, eben in U-Bahnen mehr Überwachungskameras einzusetzen, wo man evaluieren wollte, ob das wirksam ist. Dann gab es einen Zwischenbericht zu dieser Studie, dem eben rauskam, dass eben die Kriminalitätsrate überhaupt nicht gesunken ist, sondern sogar leicht angestiegen, was aber wahrscheinlich an einem statistischen Effekt liegt. Und dann wurde diese Studie nach diesem Zwischenbericht abgebrochen, wahrscheinlich weil es nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hat und erstmal versucht, unter Verschluss zu halten, wurde aber dann nach längerem Diskutieren dann doch freigegeben und war im Endeffekt ziemlich peinlich.
Ja, das mit der Sicherheit durch Videoüberwachung ist also absoluter Unsinn. Der Verein Digital Courage plädiert stattdessen für Sicherheitspersonal, denn das könne immerhin bei Gewaltverbrechen einschreiten. Eine Videokamera kann Gewalt nicht verhindern. Und genau das ist etwas, das Aktivisten immer wieder betonen wollen. Der Verein Digital Courage hat dazu erst letzte Woche eine Aktion zusammen mit dem Forum der InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung durchgeführt. Schilder mit Hinweisen auf die Videoüberwachung von den Berliner Verkehrsbetrieben wurden durch die Aktivisten letzte Woche überklebt. Eigentlich steht auf diesen Schildern, dass die Videoüberwachungen aus Sicherheitsgründen durchgeführt würden. Die Aktivisten änderten die Hinweisschilder wie folgt.
Wir haben diese Schilder mit Hohlkammerplakaten überklebt, auf denen steht einmal: Jedes Überwachungsvideo, das Gewalt zeigt, ist ein Beweis, dass Videoüberwachung ihnen keine Sicherheit bringt.
Zudem haben die Aktivisten auch noch eine andere Version der Aufklärung gehabt. Auch mit folgenden Worten sind die Hinweisschilder zur Videoüberwachung der Berliner Verkehrsbetriebe überklebt worden.
Videoüberwachung wird von Gewalttätern ignoriert, von Kriminellen eingeplant und Terroristen erkennt man nicht vorher. Nur sie spüren Überwachungsdruck.
Mit sie sind in dem Fall die Lesenden dieser Schilder gemeint. Also sie, sollten sie die Schilder entdeckt haben oder regelmäßiger Nutzer, Nutzerin des Nahverkehrs in Berlin sein. Die Schilder, die durch den Verein Digital Courage und den FIFF überklebt wurden, sind eigentlich relativ unauffällig. Nur der Text. Der unterscheidet sich maßgeblich auf dem Schild, das da geändert wurde. Das Layout in diesem Fall ist nicht gerade auffällig. Und zudem bleibt natürlich noch die Frage, was soll das bringen?
Also wir sind bewusst mit dem Bild auch nah am Original geblieben, eben weil sich die Leute schon so stark an diese Warnhinweise gewöhnt haben. Man nimmt das teilweise gar nicht mehr zur Kenntnis, dass man schon so umfassend den Tag über gefilmt wird, während man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Und wir hoffen, dass eben diese abweichenden Sprüche, weil Leute, die das dann vielleicht erst nach dem zweiten, dritten Hinsehen bemerken, den Leuten im Kopf bleiben und dazu führen, dass man darüber nachdenkt, ob dieses Sicherheitsargument überhaupt so sinnvoll ist und was da überhaupt stattfindet gerade.
Der Digital Courage glaubt also schon, mit seiner Aktion und den relativ unspektakulären Schildern gegen die Videoüberwachung in Berlin eine Wirkung erzielen zu können. Und bei allem Herumkritteln über Protestformen ist es aber wichtig, auch selbst mit aktiv zu werden, gemeinsam mit anderen Aktivisten kreative Protestformen zu entwickeln, um gesetzgebenden Instanzen zu zeigen, dass Videoüberwachung Menschen einschränkt und vorverurteilt und unter anderem natürlich gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verstößt.
Ja, vermutlich haben Sie das mitbekommen, dass der von mir auch sehr geschätzte Journalist Dennis Yücel mittlerweile auf unbestimmte Zeit in türkische Untersuchungshaft gekommen ist oder vor allem kommen soll, mit völlig absurden Anschuldigungen, weil er das gemacht hat, was die besseren Journalisten tatsächlich tun, nämlich über wichtige Dinge zu berichten, in dem Fall zum Beispiel darüber, dass es eine Hackergruppe gab, die E-Mails veröffentlicht hat und da das ein oder andere Brisante dann drin stand über die Verhältnisse in der Türkei. Deniz Yücel war lange bei der Taz, davor noch viel länger bei der Jungle World, ist jetzt bei der Welt und jetzt im Knast. Wir wollen das doch sehr bemerkenswert Traurige an diesem Fall aufnehmen und darauf hinweisen, dass wir vor 2 Wochen an dieser Stelle hier bei den Mediennachrichten schon über ein neues Rechercheportal berichtet haben. Özgürüz heißt das, wird betrieben in Berlin von Menschen, die in der letzten Zeit aus der Türkei geflohen sind, Journalisten, die nun im Exil leben in Berlin. Und das Portal, die Website Özgürüz, sehr bemerkenswerte Berichte schreibt. Ich zum Beispiel habe einiges über Punk in Istanbul heute kennengelernt, aber auch über die Verhältnisse tatsächlich in der Türkei. Nun ist dieses Portal seit knapp 4 Wochen online. Es wurde sofort vom türkischen Staat gesperrt und nun wurde bekannt, dass in den letzten Tagen türkische Nationalisten die Journalisten von Özgürüz bedrohen. Mit der Folge, dass 5 Redakteure bereits gekündigt haben, weil ihnen die Arbeit zu gefährlich ist. Hintergrund für diese Bedrohung ist sicherlich auch, dass das türkische Staatsfernsehen über die Exilredaktion berichtet hat. Mittlerweile steht die Redaktion unter Objektschutz. Für eigene Sicherheitsmaßnahmen fehlt das Geld, sagt die Redaktion. Also zum Beispiel sowas wie eine Tür mit Sicherheitsschleuse. Einer der Redakteure von Özgürüz ist Ismail Köpeli. Und der hat als Reaktion auf diese Bedrohung durch türkische Nationalisten, durch AKP-Anhänger in Deutschland, sich komplett zurückgezogen aus sozialen Netzwerken. Zu viel Hass, zu viel üble Nachrede, zu viel Drohung, die zu viel Zeit und zu viel Nerven kosten. Ismail Köpeli über seinen Rückzug aus sozialen Netzwerken.
Das kam dadurch zustande, weil insbesondere nach der Mitarbeit bei dem türkisch-deutschen Exiljournalismusprojekt Özgürüz, einfach die Zahl dieser Hassnachrichten und Beleidigungen so hoch wurde, dass man sich eben entscheiden muss, ob man sich damit beschäftigt oder eigentlich mit der journalistischen Arbeit eigentlich weitermacht. Wenn man auf diese Kommentare, auf den ganzen Hass eingehen will, dann bindet das sehr viel Zeit und Kraft und es ist, glaube ich, gerade auch im Sinne derjenigen, die solche Hassnachrichten schreiben, dass man sich eben mit diesen Leuten beschäftigt. Und ich habe mich an der Stelle entschieden, dass ich das nicht mache, sondern mich stattdessen mit der journalistischen Arbeit weiter beschäftige. Und genau, das machen wir, setzen wir auch fort. Wir waren etwa jetzt am Samstag bei dem Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten in Oberhausen mit dabei, durften allerdings die Veranstaltung nicht besuchen, weil wir auf einer roten Liste standen. Und tatsächlich wirklich eine rote Liste.
Lass uns später darauf noch eingehen, auf den Auftritt von Yildirim in Oberhausen. Vielleicht nochmal zunächst zurück zu deinem Abschied, wie du geschrieben hast. Du sagst ja auch, das hat stark zugenommen. Kannst du da klar erkennen, von wem solche Hassposts kamen?
Das scheint jetzt verstärkt aus der Türkei selbst zu kommen. Also zuvor war das eher so, dass weil ich auf Deutsch schreibe und rede, die Kommentare ebenfalls von Menschen, die Deutsch sprechen, kamen. Jetzt ist das verstärkt so, dass insbesondere weil Texte auf Türkisch übersetzt werden und die Wahrnehmung des Projektes auch in der Türkei deutlich stärker ist, dass die Hasskommentare von dort kommen. Ob das gesteuert ist oder nicht gesteuert, kann man schlecht sagen, aber man kann sicherlich sagen, dass die ganzen Trolls sich schon an den orientieren, was AKP-Politiker vorgeben und vorleben. Wenn man sich zum Beispiel die Tweets anschaut des Oberbürgermeisters von Ankara, einem AKP-Politiker, dann ist es so, dass man solche Leute als ebenfalls als Trolle bezeichnen müsste. Und die AKP-Anhänger orientieren sich daran, was andere AKPler tun. Und dadurch entsteht eine bestimmte Welle des Hasses. So kann man es vielleicht bezeichnen. Das geht über viele Bereiche, indem man zum Beispiel unterstellt, dass wir eigentlich vom BND bezahlt seien oder vom Mossad oder vom CIA, dass wir eine Verschwörung des Westens seien gegen die Türkei oder dass wir PKK-Anhänger seien, dass wir Armenier seien. Das wurde auch quasi vorgeworfen, das ist für diese Leute eine Beleidigung. Ganz viele verschiedene Verschwörungstheorien, die alle gemeinsam haben, dass wir mit fremden Mächten gegen die Türkei agieren würden. Das ist eigentlich der Hauptvorwurf. Und wie das dann ganz ausgeschmückt ist, mit welchen Schimpfwörtern, ist unterschiedlich, aber die Stoßrichtung ist, ihr kooperiert mit fremden Mächten gegen die Türkei, gegen die AKP. Das ist eigentlich der Hauptvorwurf. Ich habe auch verschiedene Anzeigen gestellt. Die Anzeigen sind leider bisher erfolglos geblieben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich erstmal nach rechtlichen Beistand suche. Und ich bin aber auch gerade dabei, das zu organisieren. User zu blocken hilft nur insofern, bis die gleichen Personen sich den nächsten Account zulegen, den sie auch tatsächlich nur anlegen, um Menschen zu belästigen. Und dann setzen sie das fort, was sie die ganze Zeit eigentlich vorhaben. Also User blocken funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Aber gerade bei den AKP-Anhängern, die auch sehr viel Elan in diese Arbeit reinstecken, funktioniert das nicht bis zum Ende. Insofern muss man da schauen, wie man auch da rechtlich vorgehen kann. Und natürlich wären eigentlich die Plattformbetreiber, also Twitter und Facebook, dort in Verantwortung zu ziehen. Aber bisher konnten sich dem entziehen und fühlen sich nicht verantwortlich dafür, was auf ihren Plattformen geschieht.
Die Qualität und die Quantität des Hasses habe ich unterschätzt. Es ist kaum vorstellbar, mit welchem Elan und welcher Härte die Anhänger Erdogans missliebige Stimmen zum Verstummen bringen wollen. Jeder Versuch, argumentativ gegenzuhalten, ist vergebens, weil die Gegenseite schreit, schimpft und lauter wird. Das twitterte vor ein paar Tagen der Journalist, der Politikwissenschaftler Ismail Köpeli, und es war dann sein letzter Beitrag in sozialen Netzwerken. Er zieht sich daraus zurück. Warum, haben wir gerade von ihm gehört? Und die Ansage ist klar, in den letzten Monaten wurde die Arbeit schlicht unmöglich, weil die Drohung, weil die Nachrede, weil die Fake News, weil der pure Hass immer weiter zugenommen hat. Ismail Köpeli versucht nun, unter anderem noch für die Website Özgürüz zu schreiben. Er ist damit einer derjenigen, die weiterhin in der Redaktion bleiben. 5 Redakteure haben ja bereits angekündigt, ihre Arbeit dort einzustellen, weil die Arbeit ihnen zu gefährlich ist. In einer Exilredaktion in Berlin, bedroht von türkischen Nationalisten und AKP-Anhängern.
Was in der Redaktion von netzpolitik.org schon der Running Gag ist, das soll jetzt hier in den Medien-News Thema sein. Schon im Mai letzten Jahres feierte Mensch die endlich erfolgte Änderung des Telemediengesetzes. Durch diese Änderung sei die WLAN-Störerhaftung wohl endlich abgeschafft worden. Das stand zumindest damals in vielen Zeitungen. WLAN-Störerhaftung, das meint Regelungen im Gesetz, durch die der Betreiber eines freien WLANs für rechtliche Verstöße anderer Nutzer des Netzes haften muss. Dieses Gesetz ist der entscheidendste Grund dafür, dass es hierzulande so wenig offene Netze gibt. Letztes Jahr schien das durch eine Änderung der Gesetzeslage beigelegt. Und genau diese Änderung erhielt letztes Jahr auch viel mediales Interesse. Das vermeintliche Ende der Störerhaftung wurde gefeiert. Teils geschah das zu Recht. Tatsächlich können WLAN-Betreiber nicht mehr für die Rechtsverstöße Dritter in ihrem Netz verantwortlich gemacht werden. Dennoch können Kosten, die während möglicher gerichtlicher Unterlassungsanordnungen entstehen, WLAN-Betreibern auferlegt werden. Netzpolitik.org zufolge hätten Abmahnkanzleien schon damals angekündigt, mehr mit gerichtlichen Unterlassungsanordnungen arbeiten zu wollen. In der Gesetzänderung vom Mai 2016, letztes Jahr, fehlt also noch eine entscheidende Regelung, nämlich die Haftungsfreistellung von WLAN-Betreibern wurde nicht für den Unterlassungsanspruch von Rechteinhabern geregelt. Hier muss immer noch der Betreiber blechen. Die Bundesregierung hat nun augenscheinlich erkannt, dass es einer Nachbesserung bedarf an dieser Stelle. Schon seit Oktober verhandelt man im Bundeswirtschaftsministerium und dieses hat einen neuen Entwurf zur Änderung des Gesetzes vorgelegt. Nun scheint es so, als können wir endlich auf freies Netz hoffen, freies Internet, das in Kanada schon Grundrecht ist, freies Internet, das in Estland schon zu dem Standardangebot gehört. Aber im überarbeiteten Gesetzentwurf wurden jetzt neue Rechtsunsicherheiten geschaffen. Zwar muss der Betreiber eines freien WLANs für vor- und außergerichtliche Kosten nicht mehr aufkommen, jedoch muss er bei einem Widerspruch oder einem verlorenen Gerichtsverfahren die Kosten dann komplett selbst übernehmen. Das heißt, sollte dieses Gesetz also durchkommen, dann haben Rechteinhaber von Inhalten aus dem Netz in Zukunft einen Sperranspruch gegenüber dem Provider. Somit würde die Möglichkeit für Netzsperren gesetzlich verankert werden. Der Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Ulf Bührmeier, der meint, dass kleinere Anbieter eine technische Umsetzung und Verwaltung von Sperrlisten kaum leisten könnten. Dabei scheint die Regierung mehr freie WLAN-Netze tatsächlich ausdrücklich zu wollen. Auf dem Weg in eine digitale Gesellschaft benötige man eine hohe Verfügbarkeit von offenen WLAN-Hotspots, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium dazu. Deutschland hinke im weltweiten Vergleich noch hinterher. Das bemängelt das Bundeswirtschaftsministerium. Das sollte hier meiner Ansicht nach aber nicht das entscheidende Argument sein. Es sollte vielmehr begriffen werden, wie wichtig der freie Zugang zu Informationen aus dem Netz ist. Die digitale Gesellschaft sieht hier zahlreiche Vorteile. Zum einen müssen hier die durch Fortschritte in der Informationstechnologie erfolgten Chancen gesehen werden. Demokratische Teilhabe ist so viel besser und effizienter möglich. Zudem ist die Teilnahme am zivilgesellschaftlichen Diskurs ein neuer Schatz der voranschreitenden Technisierung. Ganz zu schweigen von den neuen Möglichkeiten, an Inhalte zu gelangen und sich auch Kompetenzen anzueignen. Um diesen Zugang sozial gerecht für alle möglich zu machen, muss der Zugang zum Internet kostengünstig möglich sein. Egal, wo man sich befindet. Das sieht nicht nur die digitale Gesellschaft so, sondern viele Aktivisten sprechen sich dafür aus. Auch Menschen mit geringem Einkommen muss der Zugang zum Internet ermöglicht werden. In einem Schreiben der digitalen Gesellschaft zur Störerhaftung wird auch auf die schlechteren Bildungschancen von Kindern hingewiesen, die nicht unkompliziert Zugang zu Informationen aus dem Netz haben. Schon jahrelang setzen sich Internetaktivisten mit der Störerhaftung auseinander. Beschreibungen und Inhalte darüber, wie entsprechende Gesetzesregelungen zur Abschaffung der Störerhaftung aussehen können, stehen schon jahrelang in eben diesem merkwürdigen Internet zur Verfügung, von dem hier ständig die Rede ist. Und es werden stetig mehr, genau mehr Hinweise, mehr Debatten, mehr Fakten, mehr Empfehlungen dahingehend, was da verbessert werden könnte. Die digitale Gesellschaft selbst hat schon 2012 eine Empfehlung veröffentlicht, wie ein entsprechendes Gesetz zur Abschaffung der Störerhaftung aussehen könnte. Auch wenn es vielleicht langsam ermüdend und müßig ist, immer wieder die unzureichenden Gesetzesvorschläge in Sachen Abschaffung der Störerhaftung und freien Internet anzuklagen, wir sollten damit nicht aufhören, aus eben genannten Gründen. Und soweit würde ich sagen, setzen sich am besten mit dafür ein, dass genau dieses Gesetz so nicht verabschiedet wird. Wir hoffen mal genau, dass das passiert. Ich empfehle also kreativen Protest, wie auch schon in der ersten Mediennachricht hier angeklungen ist, und verabschiede mich damit aus diesen Mediennews für heute, für den 1. März. Ich gebe zurück ins tagesaktuelle Programm.